Pastewka-Podcast und damit moin moin, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 1912. Nein, wir sprechen heute nicht über irgendwelche Comedy-Serien oder so. Haben wir, glaube ich, schon mal. Haben wir über Pastewka, haben wir da nicht selber auch eine Folge schon aufgenommen? In dem damaligen Nebenprojekt Nerdwissen.
Ja, gute Frage. Ich glaube ja.
Ich glaube auch, dass wir darüber schon mal gesprochen haben.
Hallo Tobi.
Hallo Lukas, schön, dass du an meiner Seite sitzt.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Warum Pastewka-Podcast, bevor wir auf diese quälenden Fußballwochen zurückkommen? Warum Pastewka-Podcast? Naja, wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass wir keine Chance haben, einen Podcast aufzunehmen, weil ich bei Pastewka war. Genauer gesagt, bei der unerträglich langen Pastewka-Nacht in Köln.
Die heißt wirklich so, das ist jetzt kein wissiger Kommentar von dir im Vornherein.
Genau, das war der Eventname. Im Cinedom in Köln sollten 20 Jahre dieser Serie gefeiert werden mit den von den Fans gewoteten Folgen und Darstellern. Und Bastian Pastewka führt selber durch den Abend und richtig geil, 200 Minuten hat das Cinedom rausgeschrieben. Die Anreise dauerte schon mehr als 200 Minuten, 4 Stunden und 30 Minuten, um genau zu sein. Hat es gedauert von hier nach Köln. Also. Ja, auf dem Freitag ist auch immer schlecht. Achso, und ich erkläre jetzt die Geschichte auf vielfachem Wunsch. Das muss ich ja vielleicht noch
immer. Richtig, genau.
Auf vielfachem Wunsch
kriegt jetzt diese. Dazu aufgerufen. Und ein Kommentar auf Spotify und 2 Kommentare privat.
Das auch noch. Ja, ich habe ja auch noch einen bekommen, genau.
Ja, du. Ja, das.
Okay. Und. Deswegen erzähle ich die Geschichte hier. Naja, wir waren dann angekommen und waren in einem von 5 Kinosälen, in dem dieses Event stattgefunden hat. Standen also an unserem Kinosaal 1. Und dann lief plötzlich kurz vor mir weg Michael Kessler. Ich so, Michael Kessler, das ist ja schon cool, keine Ahnung. Der ging dann halt nach oben, irgendwo anders hin, keine Ahnung, was halt. Ah, cool, der ist schon mal da, ist ja witzig. Wir dann, irgendwann durften wir in den Kinosaal. Punkt 20 Uhr, Tür geht auf, Bastian Pastewka kommt rein. Ja, servus, guten Abend, meine Damen und Herren, bla bla bla, laber, laber, laber. Und das wird heute richtig spannend. Wir zeigen Folge an Folge. Ratter, 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 kein Abspann. Nächste Folge, ratter, ratter, ratter. Irgendwann machen wir 15 Minuten Pause für Pipi und Popcorn. Und dann geht er ratter, ratter, ratter weiter. Was haben wir jetzt Freitag? Ne? Das wird locker Samstag hier. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß. Lassen Sie sich überraschen. Der dampft wieder ab. Alles klar, waren gute 2 Minuten, dass er das vorgestellt hat. Und dann dachten wir mal, schauen, was der. Wir freuen uns, schauen wir mal, was wird.
Mm, was wird?
Folge 1 fing an, es war tatsächlich Folge 1, Staffel 1. Oh. Also die langweiligste Möglichkeit, ein Best-of anzufangen, die man sich vorstellen kann, mit der allerersten Folge.
Hast du nie irgendwie erzählt, man konnte irgendwie voten für die?
Ja, genau. Ja, aber okay. Das war tatsächlich, das sagte er noch, die meistgevotetste Folge sehen wir als zweites, die zweitmeistgevotete Folge sehen wir als erstes. Ah. Das heißt, die erste Folge war halt die zweitmeistgevotete Folge. Ja. Und die haben wir dann auch zum Ansehen bekommen. Und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Ich war sehr überrascht, wie das halt plötzlich in einer Gruppe von mehreren hundert Menschen wieder funktioniert, dass du da herzhaft drüber lachen kannst und so. Das war sehr schön. Dann kam halt Folge 2. Insoweit erstmal der beste Part an dem Abend, denn es war der Kochkurs. Meine absolute Lieblingsfolge. Ja, also auch hier von uns herzhaft häufig zitiert, wenn einer sagt, da hat er recht. Da hat er recht, da hat er recht. Ja, großartig, die habe ich mir auch noch gerne angeguckt. Und dann kam halt eine dritte Folge, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall, ich dachte, okay, ich stehe mal auf und gucke mir den Cinedom an. Und bin dann ins Kino marschiert und habe mir das halt so ein bisschen angeguckt. Und das ist halt ein Riesenkomplex. Wer das Mapner Kino kennt, das ist lachhaft. Das ist pur lachhaft. Also da sind, glaube ich, 12 oder 13 Kinosäle drin und alle halt größer als das größte Kino in Mappen.
Größer als Kino Mappen, ja.
Ja, größer als alle Plätze zusammen ungefähr. Naja, und irgendwann war ich dann irgendwo im dritten Stock und so und sah dann, oh, da hinten ist eine Toilette. Mittlerweile hatte ich ein Bedürfnis und dachte, da gehst du mal hin. Und dann waren da so 2 Gestalten am Flur. Und dann sah ich, oh, Matthias Matschke und Bettina Lamprecht. Also die Bruck und Hagen Pastewka. Ich dachte, geh da schon mal hin. Wir hatten extra so T-Shirts an, Pastewka Ultras Mappen, ne? Schön selber drucken lassen und so. Und dachte, da holst du dir nachher die Autogramme drauf und sowas alles. Und da dachte ich, da gehst du schon mal hin. Ich habe meinen filzbeißen Kuli dabei gehabt. Dann gesagt, hier, da können Sie schon mal draufschreiben. Die drehten dann leider ab und gingen dann in so einen Backstage-Raum. Machten die Tür auf. Ah, Dietrich Holinderbäumer, Bastian Pastewka. Ich sage, hier, es sind auf jeden Fall genug Leute da, kann noch ein charmanter Abend werden. Bin zur Toilette gegangen, bin dann langsam zurückgegangen, weil ich gedacht habe, vielleicht kommt doch noch mal einer raus, kam aber leider nicht. Bin zurück in den Kinosaal und erwischte halt die letzten Minuten der dritten Folge. Woraufhin Licht anging und Pause war. 15 Minuten Pipi-Popcorn-Pause nach 3 Folgen Pastewka, 20 Minuten sei dazu gesagt. Naja, okay, wir also raus und so. Keiner musste Pipi, ich war ja gerade schließlich. Popcorn wollte auch keiner mehr. Haben uns so ein bisschen im Kino umgeguckt. Und dann sah ich halt auch einen der Securities, den ich vorher verortet hatte, oben neben diesem Backstage-Raum, der dann irgendwie sich ans Ohr griff und sagte, ich glaube, ihr müsst den Leuten noch sagen, im ersten Stock bei Coffee Fellows, dass das da alles nachher stattfindet. Ich so, alles klar, das habe ich schon mal gehört. Nachher im ersten Stock bei Coffee Fellows, da ist schön Meet and Greet und Autogramme holen, keine Ahnung was. Ja, naja, zweite Hälfte fängt an. Irgendeine Folge, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann kam die Doppelfolge Der Trip. Mit, wo die so einen Familienpsychologen dabei haben und sowas. Da campen die plötzlich in der Hälfte und sowas. Alles ganz nett, aber halt auch nicht so mega super duper. Da bin ich zwischendrin auch nochmal raus, hab nochmal geguckt, naja, vielleicht läuft hier ja schon einer irgendwo her oder sowas alles. Ich fand das halt spannender. Ich bin da ja nicht hingefahren, um Folgen von Pastewka zu gucken. So blöd, wie das klingen mag. Ne?
Ja.
Naja, auf jeden Fall kam dann halt Der Trip Folge 1 und Folge 2. Ist ein Zweiteiler. Und nach der Zweigefolge von Der Trip kam ein nächstes Video. Und zwar war das ein Einspieler von Bastian Pastewka. So, meine Damen und Herren, das war die lange Pastewka-Nacht. Die unerträglich lange Pastewka-Nacht. Wir hoffen, Sie haben viel Freude gehabt. Wir wünschen Ihnen noch eine gute Rückfahrt. Vielen Dank fürs Dasein. Wir schreiben es 22.05 Uhr. Mit Viertelstunde Pause, wo ich denke, jeder gottverdammte Marvel-Film auf dieser Welt dauert länger als das, was ich hier erlebt habe. In meinem Kinosaal, wir waren 600-700 Leute bestimmt, waren halt 600 Leute sehr irritiert. Ich so, alles gar kein Thema, ich weiß ja im ersten Stock bei Coffee Fellows, da geht jetzt gleich die Party ab. Hatten sie aber ja nicht gesagt. Wir raus in den ersten Stock zu Coffee Fellows. Ja, da war mittlerweile auch ein bisschen was los und zwar 50 sehr schick angezogene Leute, vermutlich vom Cologne Comedy Festival, die hatten das organisiert, irgendwelche VIPs. Und darunter halt 10 Darsteller aus der Serie Pastewka. Ja? Also auch zum Beispiel Sabine Vitua, die seine Managerin gespielt hat.
Ja.
Ja, Dietrich Jolinda Bäumer, sonst neu, war natürlich auch da. Wir hatten dann noch das Glück, wir standen vor der Fläche, wir kamen da nicht hin. Pastewka stand am Rand. Ich dachte, oh, geh direkt mal ran. War jetzt, sag ich mal, 2 Meter von ihm weg, hatte meinen Stift in der Hand, hat das T-Shirt und sagt, Herr Pastewka, der guckte mich nicht mal an, drehte sich um und ging halt auf die Fläche.
Pöbel.
War, ja, genau, Bock. Genau, Pöbel. So, genauso kamst du dir halt in dem Augenblick vor. Okay, und dann standen wir da und warteten. Und dann merke ich nur von der Rolltreppe, da kam einer hoch. Das war Dietrich Jolinda Bäumer, ne? der seinen Papa gespielt hat in der Serie.
Ja, gut, das muss ich mal miterzählen. Ich, Namen sagen wir alles nichts. Der Einzige, den ich weiß, ist Bastian
Pastewka. Deswegen erkläre ich es immer mit, weil das bist du ja nicht der Einzige. Den haben wir uns geschnappt, haben Fotos gemacht. Der hat unterschrieben auf dem T-Shirt und sowas. Das ist auch mein Lieblingsfoto von dem Abend geworden. Ich kann es euch ja schlechterdings jetzt zeigen, aber ich zeige Lukas das einfach mal, wenn du guckst. Das ist so ein.
Ich kann das als Kapitelmarke einsetzen.
So ein braves, liebes Foto geworden mit dem Mann. Der guckt so knuffig dabei, deswegen, das fand ich richtig schön.
Wenn das okay ist, mache ich es als Kapitelmarke, wenn alle, die auf dem Bild sind, damit einverstanden sind. Ja, außer die Bekannten.
Ja, genau, die werden nicht gefragt. Und dann tatsächlich von der anderen Richtung vom Damenklo kam dann Sonze Neu. Genau, die Freundin von Pastewka, auch die hat das unterschrieben. Und sagte, cool, was ist das denn? Wo ist Meppen denn? Ich sage, im Emsland. Ah ja, cool, bla bla bla. Die hat sich auch noch kurz mit uns unterhalten, hat gerne noch ein Foto mit uns gemacht. Und ist dann auch auf dieser Fläche verschwunden. Und diese Fläche schluckte halt alle Promis. Denn da hat keiner mehr mit uns geredet. Aber als Emsländer kennen wir den Ausdruck von Beharrlichkeit und sind da halt einfach stehen geblieben. Und wir waren, sage ich mal, eine Truppe von 20 Leuten, die da noch stehen geblieben ist. Und ich übertreibe mit Sicherheit nicht, von minimum 2000 Leuten, die diesem Event beigewohnt haben. Minimum. Ui, die 5 Kinosäle. Alleine bei uns, wie gesagt, waren es bestimmt 600-700 Leute.
Heftig.
Also wir waren minimum 2000 Leute, die das gesehen haben. Und standen dann da mit 20 Mann noch auf der Fläche und dachten, das kann doch nicht alles gewesen sein und sowas alles. Nach einer Dreiviertelstunde sowas kam halt dann eine Organisatorin vom Cologne Comedy Festival und seine echte Managerin zu uns und sagt, ja, hier so und so und bla bla bla. Und wir hatten da vorne, waren da halt auch so ein paar, die sind, das ist doch nicht euer Scheiß Ernst, keine Ahnung, wir sind aus Schleswig-Holstein hier, wir haben Hotelzimmer, keine Ahnung was, ihr versprecht das Blaue vom Himmel, irgendwelche geilen Erinnerungen, Leute sollen auftreten, hier ist nichts gewesen, außer dass er vorne 2 Minuten vorgetanzt hat und das ist gewesen.
Ja.
Ne? Ja, und dann hat sich die Managerin irgendwann erbarmt und hat ihn herangeholt für den Pöbel. Die 20 Leute, die noch da waren, haben dann halt noch 10 Minuten Audienz bei dem Star bekommen.
Okay.
Der hat sich das dann auch genommen. Sie sah dann uns auch noch und die T-Shirts. Die Managerin fand das, ey, was habt ihr denn da für coole T-Shirts an? Ja, was habt ihr denn da für coole T-Shirts? Also, wie passt der gerade das so sagt? Aber so richtig interessiert hat ihn das auch nicht. Sehr schade an der ganzen Geschichte ist, dass diese Nahbarkeit, die er immer hatte, komplett kaputt ist. Also, er sich selber halt das Denkmal in unserem Kopf eingerissen hat. Und wir hatten den Vergleich auch noch, vor 5 Jahren war er nämlich mit seiner Kinotour zur letzten Staffel in Bielefeld gewesen. Das war ein ganz anderes Event. Da war er dabei, immer wieder dazwischen und hat mitmoderiert und keine Ahnung was. Und hinten raus gut gelaunt, auch Autogramme gegeben, konntest noch mit quatschen und sowas alles. Das war viel, viel schöner, auch wenn du da länger warten musstest, weil wir jetzt nur 20 Leute waren und nicht wie damals ein paar hundert. Ja, wir dann also frustriert wieder nach Hause abgefahren. Und am nächsten Tag liest du halt dann, dass die Leute in Kino 4 halt das größte Glück hatten, weil wir haben uns schon gefragt, was machen ganze Leute da, wenn die nirgendwo sind? Ja, in Kino 4 war halt eine Reihe reserviert. Dort saßen die Stars alle, haben die ersten 3 Folgen mitgeguckt, sind dann unten hingegangen, haben Quest und Answer gemacht, hinterher konntest du Autogramme holen, Fotos machen etc. pp. Das heißt, für Kino 4 gab es das ganze Programm. Für die anderen 4 Kinos nicht. Bezahlt haben wir alle den gleichen Preis von 29 Euro für das Ticket. Ja, was du mal bedenken musst, wo du auch hingekommen bist. Achso, und 29 Euro hast du übrigens auch nur bezahlt, wenn du eine reguläre Karte gekauft hast. Die Kleinanzeigenpreise für dieses Event waren am Ende bei pro Karte 300 Euro. Und da gab es auch nicht wenige, die sich dann halt über diese Möglichkeit dann die Karte geholt haben und die sich natürlich mehr als verarscht vorgekommen sind. Der Shitstorm war halt groß unter dem letzten Post, den Pastewka gesetzt hatte. Den Post gibt es heute auch nicht mehr. Das Cologne Comedy Festival hat irgendwann noch drunter geschrieben, ey, wenn ihr auf jemanden sauer sein wollt, dann auf uns, nicht auf ihn. Er kann da nichts für, ist unsere Organisation gewesen. Naja, auf der anderen Seite, wir haben es ja selber gemerkt, man spricht ihn an und er guckt dich nicht mal an, er geht wieder weg. Und er kann ja auch selber auf die Idee kommen, vielleicht dann noch zu sagen, ey Leute, da stehen noch ein paar, ich gehe mal eben zu denen. Nein, da wird er angewiesen von seiner Managerin. Und auch dann hätte er immer noch die Möglichkeit gehabt, selbst wenn das gewesen wäre, ich hole mal eben noch den Hagen ran oder den Volker. Ja, ja, ja. Und auch das ist alles nicht passiert. Es war eine sehr, sehr traurige Geschichte, sehr, sehr frustrierend. Wenn ich gewusst hätte, was da passiert, wären wir halt da niemals hingefahren. Deswegen war es ein sehr, sehr gebrauchtes Wochenende, zumal halt irgendwann um 2:30 zu Hause, um 8 Uhr ging der Wecker, weil es dann nach Soltau ging, dann mussten wir um 12 Uhr sein. Das war halt richtig schön schlecht. So viel dazu. Das ist meine kleine Lions-Geschichte an dieser Stelle als kurze Erklärung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wer da noch mehr Background-Wissen haben möchte, gerne jederzeit, liked uns, kommentiert uns, wie auch immer. Schickt uns Almosen und Schmerzensgeld über PayPal. Und dann fangen wir jetzt an mit Fußball.
Ja, meine 5 Cent dazu. Ich höre die Geschichte übrigens auch heute zum ersten Mal. Amazon verändert Leute offensichtlich.
Oh, oh. Ja, das Bezos-Gen sitzt jetzt auch in Bezos-Pastewka.
Ja. Genau, was sich nicht verändert hat, sind die Spiele, also die Leistungen der beiden Spiele, die wir jetzt besprechen.
Meinst du jetzt?
Untereinander,
genau. Okay, ich wollte gerade sagen, also im Vergleich zur restlichen Saison, das wäre sehr strittig, aber untereinander gebe ich dir recht.
Wir reden jetzt hauptsächlich über St. Pauli, das Spiel gegen St. Pauli weniger und über Kickers Emden mehr, weil das haben wir im Stadion gesehen und das andere, ich weiß nicht, hast du Pauli gesehen? St. Pauli?
Ja, ein bisschen.
Okay,
ein bisschen.
Ja, ich habe es auch nur im Stream gesehen. Wir haben ja auch mal gesagt, wir reden auch jetzt ein bisschen mehr über Frauen und U23. Das sind zwei Spiele, die ich jetzt auch mal wieder gesehen habe. Stuttgart und Verden. Aber heute nicht. Es ist für uns schon etwas später am Abend. Tobi, viel beschäftigter Mann. Deswegen auch letzte Woche keine Folge. Und heute nur diese beiden. Aber ich verspreche, wir sprechen auch ein bisschen dann so über Frauen, so ein bisschen die die letzten Spiele, die ich da zumindest gesehen habe und so ein bisschen die Entwicklung da mal, vielleicht mal Sonderfolge oder so, wenn mal wieder Zeit ist.
Das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Also wenn die Feiertage einkehren, wird es auch insgesamt ruhiger. Da werden wir bestimmt nochmal eine Sonderfolge einschieben
können. Ja, müssen wir auf jeden Fall machen. U23 leider nicht so viel gesehen. Das Pferdenspiel jetzt auch eher die Ausnahme gewesen. Auch dann danach nicht mehr so ganz viel gesehen. Zeitlich passte das alles nicht mit Parallelspielen von anderen oder halt Urlaub. Aber ja, dann heute St. Pauli und Emden. Zwei Spiele, die sich nicht nur aufgrund des sehr glücklichen Ergebnisses in der letzten Minute sehr ähneln, sondern auch von der Spielweise her. Von der Ausstellung eigentlich nicht, aber trotzdem auch so. Aber ja, wir können ja mal St. Pauli so ein bisschen anfangen. War noch eher so die Spiele, die wir auch davor so gespielt haben, zumindest von der Aufstellung. Erik Senger war noch dabei, der musste den Kickers.
Oh, da kann ich nachher noch beim Emden-Spiel noch eine negative Geschichte zu erzählen, tatsächlich, zu
den Kollegen. Oh, krass. beim Pauli-Spiel noch da gewesen, beim Emden-Spiel musste ersetzt werden. Hatte da ein bisschen Auswirkungen auf die Aufstellung, nicht so richtig auf die Leistung, was doch ehrlich gesagt überraschend fand, weil er ja eigentlich schon einer ist, der ins Spielgeschehen so eingreift, in den Spielaufbau und dann ein bisschen entlastend für Ersin See hier ist, aber ja. St. Pauli 1:1 ausgegangen, in Rückstand geraten, Ausgleich gemacht in der letzten Minute da und sehr, sehr lange spielerische Qualität vermissen lassen. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, wie auch bei Emden. Und in der ersten Halbzeit vor allen Dingen mangelte es an der Chanceverwertung. Weil das ist so ein Ding, was sich durch die Saison schon durchzieht. Halt bei den guten Spielen kann man sagen, da hat es funktioniert. Die gehen dann halt auch immer sehr positiv aus. Solche Spiele werden dann zäh. Und das ist einzig und allein.
Dadurch wird auch die Saison zäh.
Ja, und das ist einzig und allein. Also auch nicht nur schlechte Chancenwertung von uns, sondern exzellente Chancenwertung des Gegners. Zieht sich auch so ein bisschen durch die Saison. Ja beim 0-1 vorher, ich glaube, schon 2-3 Riesenchancen gehabt, die man nicht gemacht hatte. Danach, nach dem 1-0 für St. Pauli, war ja ein Auswärtsspiel in Norderstedt, auch eine unglückliche Szene, Pünd, der ein bisschen unglücklich aussieht, den Ball klatschen lässt und dann, oder ging er sogar an die Latte, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie es war. Und dann vor die Füße eines St. Paulianers. Mappens Abwehr rückt nicht so richtig raus. Man ist ein bisschen hasenfüßig unterwegs, weil man will auch nicht das Tor dann freilassen und dann in den Zweikampf gehen. Wird dann noch geblockt, der Schuss, dann wieder zum Paulianer nach außen oder nach außen gelegt dann zu ihm und der schießt ihn dann quasi an Innenpfosten und Tor. Ja, erste Chance von St. Pauli, nicht die letzte geblieben. Gerade in der zweiten Halbzeit hatte St. Pauli sehr, sehr gute Chancen, auf 2-0 zu erhöhen durch Kontermöglichkeiten. Das will ich der Mannschaft aber auch nicht vorwerfen, unserer, dass du aufmachen musst, weil du das 1-1 erzwingen willst und vielleicht auch noch auf den Sieg gehen willst. Je länger oder je jünger das Spiel noch ist, ist logisch. Und deswegen da zeigt sich einfach nur, in der Mannschaft stimmt es, in der Mannschaft funktioniert es, Kampf und Einsatzwille funktioniert. Ja, gut, vielleicht kannst du dir gleich noch was zu sagen.
Ja.
Dass das bei Einzelnen vielleicht nicht so ist, das weiß ich nicht, aber ich sehe nur, dass das auf dem Platz ist. Aber insgesamt fand ich schon, nach dem St. Pauli-Spiel war ich hoffnungsvoll für Emden. Jetzt nach dem Emden-Spiel bröckelt es bei mir ein bisschen mit der Hoffnung oder mit der grenzenlosen Zuversicht, sagen wir es lieber so. Obwohl die beiden Spiele so ähnlich sind, habe ich eigentlich gedacht, ja, St. Pauli zu Hause läuft es generell immer besser. Ich habe eigentlich gesagt schon gedacht, man zieht auch so ein bisschen immer mehr die Schlüsse aus diesen Spielen. Man wird immer souveräner, wenn man zu Hause ist, logischerweise. Und das alles fehlte. Also St. Pauli, können wir vielleicht noch abschließen, Ulbricht und Schmidt, Riesenchancen gehabt in der ersten und zweiten Halbzeit. Wenn das Spiel da 2-1 oder dann schon 1-1 steht, vielleicht sogar mit dem 2-1, wie gesagt, in die zweite Halbzeit geht, gewinnen wir dieses Ding einfach 4-1, 5-1, sowas, 5-2 meinetwegen. Da mache ich mir dann keine Sorgen, weil dann ist diese Leichtigkeit wieder im Spiel drin, die jetzt aktuell fehlt. Und das ist halt sowas, Lohne ist dann ein Beispiel, machst du einfach schnell 2 Tore, funktioniert's. Drochtersen Assel ist vielleicht noch so ein kleiner Ausreißer, so, da gehst du auch in Rückstand, aber führst du Halbzeit 2-1, rennst dann quasi auf ein Tor zu, drückst den Gegner komplett hin rein mit einer Führung im Rücken. Ja, gut, ist das halt einfacher. Aber warum funktioniert es in solchen Spielen nicht? Da wurden jetzt auch viel drüber gesprochen. Der Gegner stellt uns ins 1 gegen 1, also in Manndeckung und sowas. Das mögen wir nicht oder damit können wir nicht so gut um. Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob die Gegner das jetzt erst machen oder auch vielleicht schon früher gemacht haben. Und ich bin der Meinung, die Chancenwertung ist aktuell der größte Stolperstein.
So, ich habe eine Eingrätschposition gefunden, sehr gut. Ja, man merkt, ich habe vorher einen sehr langen Monolog gehalten, ne? Da musste was raus.
Ich dachte, ich rede über Fußball ein bisschen.
Ja, sehr gut, ja richtig. Und dann in einem voluminösen Monolog. Aber vieles ist richtig, einiges möchte ich da schon gerne zu anmerken. Erstmal zur Vergleichbarkeit der Spiele. Naja, ich tue mich da insoweit mit schwer, als ja, St. Pauli war ein Auswärtsspiel, aber ja, St. Pauli ist auch der Tabellenkeller gewesen. Dass du das da nicht souverän wegmachst.
Kickers Emden auch übrigens. Kickers Emden ist ein Platz vor dem Abstiegsplatz.
Oh, ach guck mal. Aber Pauli ist trotzdem noch drunter, ne?
Pauli ist zweiter, unten, vorletzter, glaube ich.
Vorletzter.
Oder letzter, kann sein, ja. Ja, letzter, glaube ich.
Doch. Ja. Ich hatte Kickers Emden weiter oben vor. Nee. Okay, aber trotzdem. Naja, auf jeden Fall, da erwarte ich halt wesentlich mehr Souveränität oder um das Wort aus der letzten Folge nochmal aufzugreifen, Eloquenz. Ja. Was meine Qualitätskontrolle jetzt so, also mit Blick auf den beiden Spielen, die wir jetzt beobachten dürfen, sagt, ist, ich habe das Gefühl, nicht, dass es jetzt vehement schlecht läuft, aber ich habe das Gefühl, dass die Qualität der Verteidigung so ein bisschen nachlässt. Also ich habe das Gefühl, da lässt man mehr schleifen, da ist man nicht mehr so, oh ja, danke, also 13. ist eben aktuell, danke fürs Gespräch, 18. ist dann von 2. Ich habe das Gefühl, dass man halt nicht mehr konzentriert auf diesen Positionen steht. Oder dass man halt nicht konstant genug die Dinge trainiert, die man halt am Anfang der Saison trainiert hat, sodass halt diese Leistungskurve da gerade nach unten zeigt, erschreckenderweise. Ich weiß nicht, woran es liegt, ich kann es auch nicht genau sagen, weil auch das Zusammenspiel theoretisch noch gut funktioniert, aber diese Lücken sind dann halt, also wenn der Gegner dann kommt und diese Chance macht, dann hast du auch eklatante Fehler in der Abwehr vorher gesehen. Und das also auf einem Level auch, wo ich sage, das darf im Prinzip mit unserem Saisonauftrag nicht passieren. Ja. Das ist schon sehr krass. Hinzu kommt, und das will ich jetzt halt dann nicht als Leistungskurve nach unten beschreiben oder so, sondern da ist einfach das PP, das persönliche Pech, glaube ich, im Augenblick bei das eine Julian Ulbricht pur gar nichts trifft. Also was am Samstag dann in Emden im Stadion, gegen Emden im Stadion bei mir auch noch so als Gag angefangen hat, hier Ulbricht hat den Ball, dadurch wird es halt nichts, wirklich noch als lustiger Seitenhieb gedacht gewesen, weil es die letzten Wochen einfach nicht so liegt, kristallisiert sich im Augenblick immer mehr als Formtief raus. Und nicht Form, weil er es nicht kann, sondern einfach, weil es einfach nicht funktionieren will.
Immerhin das 2-2 hat er ja vorbereitet.
Also. Genau, das hat genau vorbereitet. Aber ich glaube, es wäre auch sehr, sehr wünschenswert für ihn und wichtig für ihn, dass er die Pille einfach mal selbst wieder versenkt. Er hat ja auch 1-2 ganz gute Schüsse gehabt, aber auch 3-4, die halt meilenweit gegen alles Mögliche waren, als dass sie hätten ins Tor gehen können. Und das in Kombination ist halt gerade wirklich, wirklich verhängnisvoll. Ich bin sehr froh, das klingt jetzt auch wieder gemein, ich bin sehr froh, dass deine grenzenlose Zuversicht bröckelt, denn das ist tatsächlich bei mir jetzt auch schon seit 2-3 Wochen länger so der Fall, dass ich denke, boah Leute, also das sind halt so Geschichten, du brauchst halt diesen Schub und ja, natürlich ist das auch ein gewisses Stück an Matchglück und so, das du dann haben musst, aber dieses permanente sauber Oldenburg patzt, dann können wir jetzt auch patzen. Das ist das, was sich halt so gerade so ein bisschen rausschiebt. Und das ist halt sehr, sehr traurig. Und ich wünsche mir da halt mehr Eloquenz. Da kommt das Wort wieder. Mehr Eloquenz, mehr, dass ich auch diese Zuversicht wieder gewinne. Aber im Augenblick sehe ich das halt nicht. Und da bin ich halt voll bei dir. Wie geht das jetzt weiter, ist halt die Frage. Wir brauchen nicht darüber reden. Hast du es geschrieben oder habe ich es irgendwo nur gelesen? Wir haben halt 2 Endspiele vor der Brust, ne? Mit Lübeck und Oldenburg haben wir 2 Endspiele vor der Brust. Gehst du da nicht als Sieger nach Hause irgendwie oder holst da zumindest, sagen wir mal, 4 von 6 Punkten, dann können wir aber die Flutlichtanlage schon mal auf Halbmast stellen.
Ja, wobei, Saison ist schon lang, sagt man ja immer gerne.
Ja, das lasse ich auch echt durchgehen. Wir sind aber in der zweiten Saisonhälfte dann.
Ja, man hofft immer auch so, dass so Einbrüche kommen. Ich habe letztens auch nochmal überlegt, so, als Energie Cottbus letzte Saison aufgestiegen ist, vorletzte Saison besser gesagt, von der Regionalliga Nordost. Ich hatte noch so im Sinn, dass da die Hälfte der Saison Greifswald mit auf Platz 1 ist, mit, keine Ahnung, 15 Spielen, wo die kein Spiel verloren haben. Und da hatte Energie Cottbus irgendwie auch mal 11 Punkte Rückstand oder so. Und die sind dann trotzdem mit 8 Punkten Vorsprung Meister geworden. Das hält man dann immer auch so ein bisschen im Hinterkopf. Aber ich kann die negative Einstellung schon ein bisschen verstehen, gerade auch wenn halt jetzt 2 Spiele hintereinander mit einer sehr schlechten zweiten Halbzeit mitkommen.
Und beide halt auch gegen den Tabellenkeller, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, beide gegen den Tabellenkeller.
Ja, genau. Ja, dass wir Kickers zu Hause hatten, ich überlege gerade, es war mal wieder schön, 9.000 Leute im Stadion zu haben, 10 wurden es leider nicht, wie ich gehofft habe. Aber ehrlicherweise ist unser Spiel oder ist unser die Meppner Diva auf den Rängen für so ein Spiel komplett ungeeignet, leider. Also die 1.500 Leute, die jetzt nur wegen diesem Spiel da waren, oder 2.000 Leute, bitte bleibt für immer zu Hause, weil in solchen Spielen seid ihr absolut kontraproduktiv. Deswegen das Emsland-Stadion ist in diesem Fall definitiv keine Festung. Wenn solche Leute da sind, die in der ersten Halbzeit, würdest du schon früh 0-1 wo man schon früh im Rückstand ist. Ich meine, klar, die sind gut für die Kasse und bla bla bla, ich kenne die ganzen Scheinargumente. Trotzdem, Fans will ich nie wieder, Fans das falsche Wort, diese Personen möchte ich nie wieder im Stadion sehen. Wer bei jedem Rückpass in der 10. Minute, 15. Minute, ich finde es auch sehr froh, dass ich das im Forum gelesen hatte, dass es nicht eine subjektive Vorstellung war von mir, dass die dann sofort pfeifen und so ein Raun durchs Spiel geht. Ja, super, hilft wunderbar. Und eigene Spieler beleidigen, habe ich ja schon mal gesagt, finde ich ja unter aller Sau. Deswegen geht bitte nie wieder ins Stadion, bleibt vorm Stream und von mir aus schreibt Kommentare, alles gut. Das ist nicht, das hilft natürlich auch nicht, ist aber halt egal. Aber im Stadion eigene Spieler auspfeifen, wie gesagt, wenn es läuft, wenn wir 4-0 gewinnen, dann sind diese Leute gut unterhalten, dann senkt der Pöbel der König hebt seinen Daumen, so sehe ich diese Leute dann eher, die dann nur unterhalten werden wollen, denen das scheißegal ist, die da wenn es dann diese nicht daran interessiert, so in dem Fall, dass also die wollen nur unterhalten werden, der Rest ist egal, deswegen sind die nur dieses eine Spiel oder halt gegen Oldenburg im Stadion, und wenn solche Spiele eng sind solche Personen sehr kontraproduktiv.
Ich möchte das zu 100% unterschreiben. Tatsächlich Also auch als gestandener Fan kann dir dann halt so, oh Gott, und keine Ahnung was. Das Wichtige ist halt, dass du dann halt dabei bleibst. Jeder kann sich über einen Pass aufregen, keine Ahnung was. Aber ja, genau,
wie du gesagt hast, und
Mannschaft
sofort wieder pushen.
Genau. Dann musst du trotzdem wieder unterstützen und anpöbeln, persönlich anpöbeln. Das geht halt überhaupt nicht. Also auch da habe ich ja letztens noch, vielleicht hast du es ja auch mitgekriegt im Forum, da habe ich ja dann auch noch.
Also halt auch ja auch gegen einen persönlich, gegen ein ganz anderes Thema, aber egal.
Nicht gegen Spieler,
das finde ich halt auch immer nicht cool und das darf man halt auch nicht gegen Spieler machen, meiner Meinung nach.
Und genau wie du sagst, also man hat wirklich eiskalt gemerkt, da sind Event-Fans, sagen wir mal, einfach so Event-Fans dabei. Du musst ja schon zumindest so weit Fan sein, dass du dann ins Stadion gehst. Deswegen lasse ich das Wort Fan mal in
Anführungsstrichen stehen.
Ja, du Event-Fan. Kriegst wahrscheinlich.
Event-Fan ist ja das ganze
Wort. Da nimmt man dann die Sponsorentickets gerne mit und besäuft sich dann und pöbelt dann rum.
Ja, und das ist dann wirklich nicht hilfreich. Ganz im Gegenteil. Jeder, der die Situation dann genauer kennt und auch weiß, wie es im Augenblick in der Liga ist und sowas alles, der weiß, dass wir halt knallhart um jeden Punkt kämpfen müssen. Denn die anderen schenken uns den Aufstieg auf jeden Fall auch nicht. Und tief im Herzen glauben wir halt auch noch beide dran. Und ich kann auch bis zum vorletzten Spieltag immer wieder behaupten, ich glaube da nicht mehr dran. Und trotzdem tief in meinem Herzen will ich es natürlich selbstverständlich glauben.
Ja.
Und deswegen hilft halt auch einfach nur weiter nach vorne peitschen. Natürlich kann man sich aufregen und auch mal einmal laut losbrüllen. Mann, was soll die Scheiße?
Aber
und dann geht es aber weiter.
Come on, weiter.
Bei einem Rückpass zu Pünd sofort ausrasten nach 15 Minuten, Alter. Fickt euch alle.
Das haben wir auch schon wesentlich schlimmer erlebt. Und auch ich habe mich über Rückpässe schon aufgeregt. Aber das war dann halt auch so, als dann komplette Ideenlosigkeit her schon 20 Minuten einfach nur Rückpass gespielt wurde, in Anführungsstrichen. Das ist dann eine andere Kiste, ne?
Ja, ich denke mir immer so, Spielaufbau, ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen,
hilft
vielleicht, aber nein, man möchte sofort einen langen Bein nach vorne, der uns ausgeht. Dann kann man sich noch mehr aufregen.
Also ich höre immer Expertise aus der Bank hinter uns, dass lange Bälle nach vorne hoch und weit bringen keine Sicherheit. Also von daher kann das auch nicht richtig sein. Ja. Also von daher voll zur Unterstützung für dein Statement gerade und ja.
Um nochmal kurz auf das ganze Spiel nochmal einzukommen, es war ja Derby tatsächlich.
Wir sind jetzt bei M, ne?
Ja, jetzt bei M, genau, St. Pauli abgehakt. Vieles, was wir jetzt über M sagen, gilt halt auch für St. Pauli. Es war Derby, das gilt nicht für St. Pauli. Es war, glaube ich,
wenn die weiterziehen in irgendwelche Stadien, wer weiß, wo sie demnächst spielen.
Auch wieder wahr, genau. Nur nicht in Hamburg spielen, das ist das Wichtigste scheinbar. Es war, glaube ich, die schönste Auswärtschoreo, die ich in unserem Stadion gesehen habe, in der Regionalliga auf jeden Fall. Ich würde insgesamt sogar sagen, die ich im Stadion gesehen habe, weil ich glaube, Choreo wurde bei uns im Stadion so nicht gemacht. Oldenburg fällt mir da natürlich auch noch ein. Aber da war die Choreo von unseren Freunden aus Kickers, aus Emden, von den Kickers aus Emden, auf jeden Fall höher. Ich musste auch noch mal kurz recherchieren, was dieser Spruch bedeutet sozusagen. Das war Frisenia. Seid gegrüßt, ihr freien Friesen, heißt es. Das ist so ein, ostfriesischer, also Wikipedia hat gesagt, das
klingt sowas irgendwie wie nordisch.
Ja, genau, das habe ich ja witzigerweise auch gehört. Freya und so, nee, aber kommt wohl, warte mal. Seid gegrüßt, ihr freien Friesen, die friesische Freiheit und so weiter. Soll wohl auch im 17. Jahrhundert so ein Wahl- und Trinkspruch oder sowas gewesen sein, was Wikipedia gesagt hat. Das ist aber auch so ein Versammlungsort. Obstalboom, ne? Ist dem einen oder anderen Friesen mit Sicherheit ein Begriff, mir natürlich nicht. Da wurde das dann halt öfter mal skandiert sozusagen. Und das dann mit dem alten Ostfriesland-Logo und dem Kickers-M-Logo in der Mitte richtig, richtig schön gemacht. Und das war auch top, einfach, wie gesagt, dann noch schön mit Pyrotechnik begleitet, schön auch blau-weiß. Das finde ich ja, wie gesagt, habe ich ja beim letzten Mal auch schon gesagt, wenn Pyrotechnik irgendwie sinnvoll eingebunden wird, finde ich das ja noch besser. Sonst stehe ich dem eher ein bisschen neutraler gegenüber, aber definitiv nicht ablehnend. Das sah schon insgesamt sehr, sehr gut aus. Da haben sich gut Mühe gegeben und das war super. Ja, dann Fußball, zum fußballerischen Kickers. Also, was sich geändert hatte, Senga musste ersetzt werden nicht wegen fünfter Gelbe, sondern wegen, weil er verletzt angeschlagen war.
Soll ich jetzt die Story
einschieben? Ja, bomb mal rein.
Bomb mal die Story rein, ja, denn Erik Senga, also da muss ich leider leicht Kritik an dem guten Mann lassen. Eigentlich mir total sympathischer und wichtiger Spieler, habe ich auch immer wieder erwähnt, aber wie du gesagt hast, er konnte halt nicht mitspielen und nahm deswegen auch Platz auf der neuen Tribüne, weiß ich auf jeden Fall wohl, war aber auch nicht allein, er hatte seine Family dabei, das finde ich auch grundsätzlich auch sehr sympathisch und sowas alles. Definitiv. Und die Kids waren dann allerdings nicht mit Fußball beschäftigt, sondern lautstark irgendwie mit Handy oder iPad oder Konsole am Daddeln und sowas alles auf voller Lautstärke, okay. Was halt auch so ein bisschen den Leuten drumherum ein bisschen auf die Nerven ging, sage ich jetzt mal, auch charmant darauf hingewiesen wurden, ob man das nicht vielleicht leiser stellen könnte und sowas halt. Nee, auf keinen Fall, die brauchen das, ohne Song geht das halt nicht. Wo ich dann denke, ja, Kollege, wenn du das denkst, wie wäre es denn dann, wenn er dann irgendwie zumindest, ich sag mal, Kopfhörer dabei hätte? Ja. Dann können die Kids machen, was sie wollen, stören halt niemand anders, denn da vorne läuft halt Fußball und die Leute, die um dich rumsitzen, sind halt da, um Fußball zu gucken. Also auch wenn du dann halt nicht da bist, um Fußball zu gucken, sondern weil du babysittest, in Anführungsstrichen, ist gar nicht böse gemeint, ne? Alles gut, dann nimm doch vielleicht Rücksicht auf die Leute, die halt dafür bezahlt haben, dass sie halt das Fußballerlebnis haben. Ja. Und dann kümmere dich doch bitte darum. Und wenn man zumindest als Vater da nicht anweisen kann, ihr müsst das mal ein bisschen leiser machen, damit die Leute nicht gestört sind. Fragwürdig. Also da ist Verbesserungspotenzial auf jeden Fall.
Auch sehr fragwürdig, dass man nicht irgendwie mal 2-3 Stunden ohne sowas auskommt.
Ja, also, naja. Du, das ist mir noch egal. Ja, dass kleine Kids sind, die müssen machen, was sie wollen. Alles gut.
Ja, nein, aber ja.
Ja, alles gut. Schon, aber wie gesagt, dann kümmere dich doch darum, dass zumindest die anderen Leute nicht gestört sind. Ja, setz den Kopfhörer auf oder was weiß ich nicht alles. Weil so ist auf jeden Fall richtiger Quatsch gewesen. Ne?
Okay, gut, ich habe jetzt irgendwie mit einer anderen Geschichte gerechnet.
Nee, aber das muss auch mal vielleicht gesagt werden. Finde ich voll in Ordnung. Kann man sich vielleicht ja noch mal anziehen. Das soll auch gar nicht weiter böse sein, aber wie gesagt, da sitzen halt diese 9201 Leute, die da halt waren, die sind halt da, Fußball zu gucken, nicht das Handyspiel zu hören, was da vorhin gespielt wird.
Richtig. Senga, der so ein bisschen immer den Spielaufbau mit übernimmt, das hat jetzt Ersin See hier komplett alleine übernommen, weil normalerweise läuft es immer so, dass wir zum Spielaufbau so einen Sechser in die Innenverteidigung zurückfallen lassen, der dann den Ball antreibt, meistens auf die Außen oder ins Mittelfeld. Diesmal nur auf die Außen, im Mittelfeld war halt niemand. Muss man einfach sagen, es gab kein Mittelfeld wieder. Das hat mich auch sehr an die ersten Spiele erinnert, wo wir dann dieses 4-1-4-1 halt auch noch ohne Senga gespielt haben. Da ist man wieder in alte Muster verfallen. Wahrscheinlich auch mit der fast gleichen Ausstellung. Gut, Schmidt war, glaube ich, noch nicht da zu dem Zeitpunkt, oder zumindest noch nicht im Kader. Aber Stumacher auf Außen, Detas und Wensing so ein bisschen in einem luftleeren Raum. So ganz gecheckt, wo die jetzt gespielt haben oder wo sie spielen sollten, habe ich nicht. Zentrales Mittelfeld war, wie gesagt, das konnte man echt sehr gut sehen, immer wenn der Spielaufbau angetrieben wurde, dass nur auf Außen was war. Das war, glaube ich, auch leicht zu verteidigen dann in dem Fall. Aber klar, über Außen sind wir gefährlich, sei es Dombo. Ich mochte übrigens auch die Rolle von Domröse und Stuhlmacher zusammen. Die haben sich eigentlich gut ergänzt. Das Problem war halt wieder, und das Problem haben wir eigentlich immer mit Stuhlmacher, dass er sehr unglücklich in seinen Aktionen aussieht. Der kann halt von 10 Aktionen 7 gute machen. Die 3 negativen bleiben halt in Erinnerung. Und deswegen wurde er halt auch relativ früh ausgewechselt. Natürlich auch, weil wir zurückgelegen haben und ein Tor brauchten und so. Ja. Klar, aber ehrlich gesagt, das tut mir für Stuhli halt so ein bisschen leid.
Das ist richtig. Also es gab tatsächlich mehrere Situationen, wo ich gedacht habe, oh, wenn ihr beiden jetzt gerade umgekehrt spielen würdet, ne, also Domröse weiter vorne, dann würde ich dem Ganzen, dass das hier eine Torchance werden würde, wesentlich mehr Chancen einräumen, als wenn Domröse auf Stuhli halt perfekt vorspielt. Ich denke, oh nein, dann geht nur wieder daneben. Ich bin voll bei dir. Eigentlich macht der Mann einen guten Job, aber er sieht immer so unbehende dabei aus, so will ich es mal sagen. Und wenn das dann daneben geht, dann sieht er halt aus wie der bedröppelte Trottel auf dem Platz. Ne? Das ist leider, einfach so. Und das bleibt dann tatsächlich kleben und nicht die guten Chancen, die er da vielleicht tatsächlich mal rausgespielt hat. Die sind sofort wieder vergessen. Das ist wirklich wahr, da stimme ich halt zu. Und
kommen wir zum 0-1.
Ich hoffe, dass es mal besser wird.
Davor gab es, glaube ich, auch noch, also wir hatten eigentlich wieder eine gute Anfangsphase, hatten wir gegen St. Pauli auch, wo wir spielbestimmt waren. Generell waren wir eigentlich über 90 Minuten, sagen wir 70 Minuten spielbestimmt. Nur das Spiel, was wir dann in der zweiten Halbzeit über beide Strecken bestimmt haben, war halt keins, was zu einem Torerfolg groß führt. Der erste Torerfolg war dann auch für Emden. Vorher noch eine Riesenchance, wo Pünd überragend hält, der aus 3 Metern noch seinen Körper zwischen den Emder und den Ball kriegt. Nee, den zwischen, also vor den Ball kriegt und dann den wegblockt, darf gerne auch immer noch erwähnt werden, weil jetzt kommt das 0-1 und da habe ich viel Kritik gelesen an ihm. Gehe ich überhaupt nicht so ganz mit, weil das ein sehr unangenehmer Ball war. Wir kritisieren ja Pünti auch öfter mal, wenn er dann mal unglücklich aussieht.
Ja, bei da, Pauli hätten wir da auch zurecht, da sind wir gar nicht so viel drauf eingegangen, da ist die Kritik auf jeden Fall berechtigter gewesen als bei dem.
Weil er steht natürlich, wenn man sich das nochmal anguckt, dann denkt man sich, ja, den muss er doch haben, wenn er da an die langen Pfosten geht. Fairerweise allerdings, wir müssen vielleicht nochmal über den Schiedsrichter auch noch ein ganz bisschen sprechen. Ist mir auch ein bisschen mühsam, ehrlich gesagt, so langsam. Ich mache es auch jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so. Es gab am Ende des Spiels noch Schieberrufe, die vielleicht so ein bisschen unangebracht waren, aber ich kann mich noch entsinnen, dass ich sie mit eingeleitet habe auch. Von daher will ich da gar nicht so... Ja, es ist halt wieder mal sehr unglücklich gelaufen. Das 1-0 war einfach kein Foul. In keiner Welt ist das ein Foul. Also Spreckelmann geht.
Das hat er ja in 10 nachfolgenden Situationen genauso auch bewertet, dass es halt kein Foul ist. Das muss
Spreckelmeier geht in den Zweikampf, in den Luftzweikampf, aber er hat nicht den Arm irgendwie raus oder so. Er geht einfach hin. Der Emder lässt sich halt einfach fallen. Nie im Leben wäre der an den Ball oder an irgendeine Torchance gekommen. Und der kriegt dann diesen Freistoß geschenkt. Und da fragt man sich auch, Junge, ja, dass der reingeht, da ist der Schiedsrichter dann definitiv nicht schuld. Aber dieses Ding zu pfeifen, das ist auch schon wieder, weißt du, Niklas Wessel kriegt in der 95. Minute wird von hinten niedergedrückt. Das reicht dann auf einmal nicht, aber sowas ist dann faul. Es tut mir einfach so weh und dann denkst du dir auch so, Domröse wird einfach komplett umgerannt im Strafraum. Jetzt nicht hier in diesem Spiel, aber ne, die alten Spiele. Es muss einfach, man hat immer so das Gefühl, Meppner muss im Elfmeter im Strafraum ein Bein verlieren, damit man sagt, ja, da können wir vielleicht über einen Foul nachdenken. Ein Emder und ein Drochter, ein Asselmann, muss halbwegs angegangen werden, dann heißt es Elfmeter, vielleicht sogar zwei, müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie regeltechnisch hinkriegen. Das finde ich schwierig. Erste Halbzeit hat der Schiri noch einigermaßen danach gut gepfiffen, hatte das Spiel im Griff, hat auch mal mit Spielern gesprochen, anstatt gelb zu geben. Zweite Halbzeit komplett die Kontrolle verloren, doch da sind Assel 2.0, Handspiele übersehen, diese eine Szene gegen Wessels, ne? Ja, insgesamt glaube ich noch in Ordnung, aber ja, es ist wieder mal Regionalliga-Schiedsrichter. Es ist kein leichter Job, ich weiß es auch wohl. Aber mein Gott, ey, das sind einfach Qualitäten, weiß ich nicht. Ich habe Oberliga jetzt gesehen gegen Verden. Der Mann machte 100% souveräneren Eindruck und das Spiel war auch hektisch. Also, ja, aber solche Leute werden dann hochgezogen und die kommen dann in dritte oder zweite Liga und der Abfall kommt in die Regionalliga Nord und in die zweite Frauenbundesliga. Es tut mir leid, das so zu sagen zu müssen, auch wenn die Qualität jetzt beim Spiel gegen Stuttgart auch schon wieder besser war. Aber so ist es halt. Die guten Leute werden rausgezogen. Der qualitative Abfall für die Leute, ich will keinen nie beleidigen, aber es ist Qualität ist schon schwierig, leider, in der Regionalliga. Ab und zu hast du vielleicht mal einen guten drin, aber dann ist der nächste Saison wahrscheinlich auch weg. Ja, so viel dazu. Also Freistoß, ne? Pünsch stellt sich halt so hin, wie man sich als Torwart hinstellt. Du rechnest damit, der Ball kommt in den 16er, die Flanke kommt rein und dann musst du einen Kopfball abwehren. Dann sieht er, der Ball wird länger und länger und länger. Das ist nicht einfach als Torwart, da das dann richtig einzuschätzen.
Nö, wir haben aber genau auf diese Art und Weise auch ein paar Tore schon gemacht diese Saison.
Ja, also du stehst dann da und der wird länger und länger und knallt dann an den Pfosten oder an die Latte. Und dann geht der zweite Ball zum Emder und der knallt ihn halt rein. Ja, ist wieder mal so Pech. Immer Pech ist Unvermögen oder wie es immer heißt. Immer Glück ist Können, ne? Ja. Dann ist das so rum. Aber wir kriegen immer solche Gegentore und du fragst dich auch, in 9 von 10 Fällen geht er nicht rein. Und wir sind immer dieses eine Spiel, wo es doch immer passiert. Ja, Emden halt mit der zweiten Chance das erste Tor gemacht. Danach, beste Phase von unserem SV, würde ich sagen. Auch kurz danach kam ja auch das 1:1. Das hatte man auch wieder so ein bisschen, doch, das sind Assel-Vibes. Es fühlte sich schon wieder so an, ja, Weckruf ist geglückt. Meppen kann tatsächlich jetzt auch mit Rückständen umgehen, im Gegensatz zu letzter Saison. Und ja, dann schöne Flanke von See hier. Komplett allein gelassen, Olli Schmidt von den Emdern, netterweise. Besser. Olli Schmidt, ja.
Ich liebe den
Typen. Ja, genau, das ist so ein umgekehrter Stuhlmacher. Der hat, glaube ich, auch von 10 Aktionen. Ja,
der hat auch schwache Momente, aber man sieht immer das Gute.
Ja. Da bleibt das Gute in Erinnerung. Ja, er ist auch ein anderer Spielertyp. Ist halt nicht
ja, so, ja. Fair und ehrlich, er macht auch schon noch ein bisschen was mehr gut
ja, ein bisschen. Als Stuhli. Ja. Ich sag mal, Stuhli hat halt, ne, Schmidt hat eine schlechte Aktion, vielleicht im Spiel oder zwei, meinetwegen. Und die sind aber auch gravierend, so, ich sag mal, ja, frei vom Tor, ja, da nicht die Dinger machen. Aber er macht dann auch immer ein Tor oder bereitet eins vor oder bereitet dann Laufwege und sowas vor.
Ist doch der klassische Typ für, oh, ich habe eine Situation verheizt, ich mache sie wieder gut
in der nächsten Aktion. Genau. Das kann 100%. Das kommt beim Publikum natürlich gut an, ja. Also bei den meisten, bei dem richtigen Publikum.
Dann. Hallo, ich bin Publikum.
Ja, ich weiß, du bist kein Eventi. Und yes, endlich.
Ach, die viel Jahrzehnte dauert.
Hätte ich was Nettes im Podcast gesagt. Endlich. Ja, besser. Tschüss. 1:1. Danach halt diese Ulbricht-Chance, die ich, als ich mir sie in den Highlights am angeguckt habe, noch im Stadion doch deutlich anders wahrgenommen habe. Ich habe nämlich irgendwie gedacht, er läuft alleine aufs Tor zu. Aber nein, es war so ein Schnittstellenpass von Domröse, glaube ich, wo er dann über den Torwart lupft, der dann den Ball an die Schulter kriegt und dann von der Linie nochmal gekratzt wird. So eine Aktion gab es dann später auch nochmal. Schmidt noch mit einer Chance dann noch. Und ja, zweite Halbzeit, Ich bin genau wie beim St. Pauli-Spiel eigentlich auch mit dem Gedanken in die zweite Halbzeit gegangen, auch jetzt mit der Hoffnung, dass es zu Hause halt besser läuft, dass wir jetzt einfach so weitermachen und jetzt schnell ein Nachlegen. Die Hoffnung stirbt ja wie bekanntlich immer zuletzt, und schnell nachgelegt hat leider Emden erst durch einen, ja, die einzige Chance in der zweiten Halbzeit. Obwohl, nee, das stimmt nicht. Ein, zwei Möglichkeiten hatten die dann auch noch. Aber die einzige, glaube ich, die einzige Torchance auf jeden Fall, ein Schuss, der aufs Tor ging und dann auch ins Tor. Da sieht Quinn ein bisschen weniger souverän. Also da könnte ich Kritik eher verstehen, auch wenn das ein sehr unangenehmer Ball ist, der zwar durch den Fünfer läuft, das stimmt schon. Aber ich glaube, wenn du den am Anfang des Fünfers vielleicht rausfischst, wird da keine Gefahr draus. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding, du hoffst, oder das ist ja so ein Zusammenspiel, Abwehr und Torwart und so. Du siehst ja auch, Fädel läuft mit, kommt aber nicht in den Zweikampf rein, und Steffens, der dann nach dem 1-0 jetzt auch das 2-0 für sich verbuchen durfte, kann ihn dann einschieben. Ja, klassisch ausgekontert in dem Fall. Und eigentlich so Tore, wie wir sie eigentlich schießen, wenn sie dann funktionieren. Und solche Situationen provozieren wir ja auch ganz gerne. Aber bei uns ist er dann jetzt in diesem Spiel häufiger eher durch den Strafraum durchgegangen, als dass da jemand einschieben konnte. Ja, Emden hat das besser gemacht.
Es war zu dem Zeitpunkt nicht nur ein blöder Ball, sondern was man halt auch konstatieren muss, ist, dass also für meinen Geschmack auf jeden Fall das Spiel insgesamt der gegnerischen Mannschaft blöder wurde. Im Sinne von, ja, unfair klingt ein bisschen zu hart, sage ich jetzt mal, aber es wurde schon sehr viel raufiger, fand ich.
Ja, das stimmt, ja.
Emden hat sich schon so ein bisschen wesentlich uncharmanter verhalten, und das wurde halt von Minute zu Minute auch härter insgesamt das Spiel. Also auch, dass ich mich zu dem Kommentar abreißen lassen, also Fanfreundschaft hin und her, wunderbar, dass die Fans wundervoll sind und sowas alles, aber die Mannschaft spielt gerade,
also musst du es auch angehen,
ziemlich, ich sag mal, ekelhaft jetzt.
Ja,
und das ist,
ja.
Das ist,
ja, aber clever, sagt man, glaube ich, eher.
Ja, nur im letzten Podcast hast du dich über den Ausdruck clever.
Habe ich mich drüber aufgeregt.
Kann deswegen,
Sinn, das ist schon 17 Wochen her.
Ja, genau. Deswegen kann ich clever nicht durchgehen lassen. Gut. Das war halt schon ziemlich ekelhaft. Und das ist ein bisschen toll gewesen. Faszinierend an der Geschichte ist, um das nochmal zu unterfüttern, was du auch gesagt hast. Ja, mich hat nämlich auch gewundert, dass Emden nach dem zweiten Tor halt gar nicht mehr so richtig Chancen kreieren konnte und so, obwohl wir ja deutlich stärker auf die Offensive gesetzt haben, auch mit den Wechseln, die wir dann vorangetrieben haben, sodass das Spiel nach hinten raus auch einfach viel gefährlicher wurde. Aber ja, da konnte die Mannschaft trotzdem gut zusammenhalten und hat hinten auch relativ gut sauber gehalten, was mich auch ganz fasziniert hat. Also stellen wir demnächst halt mehr Offensive auf und kaum noch Defensive, würde ich sagen, dann klappt das irgendwie anscheinend auch.
Ja.
Ganz interessant auf jeden Fall, dass das so funktioniert hat, weil man sollte ja meinen, nachdem wir halt dann wie bescheuert nach
welche
vorne
gelaufen sind, das ist, genau,
das ist gefährlich.
Damit ich mich eben kurz abholst?
Ja, also insgesamt die letzte Viertelstunde, ehrlich gesagt, so in erster Linie, bevor Engelmann dann halt noch den glorreichen Punkt nach Hause holt.
Ja,
da ist es ja schon so gewesen, dass wir halt also kampfmäßig wie eine Maschine komplett nach vorne gelaufen sind und dadurch hinten ja so offen und bröckelig standen, dass da alles Mögliche möglich gewesen wäre. Trotzdem habe ich zu der Zeit nie das Gefühl gehabt, oh Gott, die könnten uns jetzt ganz schnell noch das 3-1 reinwürgen. Hm. Das war irgendwie nicht gegeben. Das hast du in früheren Spielen in ähnlichen Situationen ganz anders gehabt.
Mm.
Und das war halt, ich weiß nicht, ob dann halt auch tatsächlich einfach bei Emden die Power weg war, ich sage jetzt mal ab der 75., 80. Minute und dass da halt nichts mehr kam. Oder ob tatsächlich halt ein offensiver Mannschaftskörper auch gut als Verteidigungsmauer funktioniert hat an der Stelle. Mm.
Also Power, glaube ich wohl, das wird eine Rolle spielen. Also jetzt nicht, vielleicht nicht Power weg, aber ich glaube schon, dass wir fitnesstechnisch besser sind. Wenn du Tore in der letzten Minute machst, ist das manchmal Glück. Ist auch wieder witzig, dass bei Pauli und Emden der Torwart eigentlich insgesamt sehr gut gehalten hat, aber auch mega viele Unsicherheiten hatte. Und das 2-2 oder den Ausgleich, sagen wir es lieber so, beide haben es verschuldet. Also der Torwart in St. Pauli, von Pauli in Norderstedt und Emden, da sah der Torwart auch nicht gut aus, obwohl er davor noch ein paar Dinger überragend hält. Das ist schon echt witzig, wie solche Spiele manchmal laufen können. Also witzig, wenn wir gewonnen hätten, natürlich nur. Ja. Aber ja, ich finde auch, Mentalität ist das Letzte, was man der Mannschaft vorwerfen kann, dass die fehlende Mentalität, weil ich habe auch noch so ein, zwei Sachen im Hinterkopf. Rankic war es gegen St. Pauli, der in der 97. Minute oder auf jeden Fall in der Minute vorm Abpfiff nochmal eben die Gerätsche seines Lebens auspackt, um den Torschuss zu verhindern. Das habe ich jetzt bei Emden auch im Kopf gehabt, ich weiß aber nicht mehr, wer es war. War es Fädel oder Spreckel? Ich weiß nicht mehr 100%, oder Domröse sogar? Keine Ahnung. Auch so sich in Schutz geworfen hat, wo einfach der Ball frei gewesen wäre und sowas. Zeigt mir doch, wenn du in solche Spiele reingehst, die Einstellung ist nicht das Problem. Neben der mangelhaften Chancenwertung und Schläfrigkeiten manchmal in der Defensive. Weiß ich nicht hundertprozentig, was das Problem ist. Ja, dieses 1 gegen 1, ja. Ich habe da auch so drüber nachgedacht, ob das vielleicht einfach...
Wenn die uns hart anlaufen und die ganze Zeit da irgendwie auf Augenhöhe sind, ich glaube, da kommen unsere Leute nicht mehr klar. Da sind die nicht gewohnt.
Ja, ist das wirklich so? Weil ich glaube, ehrlich gesagt, ich sehe ehrlich gesagt nicht so viele, also so viele Unterschiede jetzt so zwischen der Spielweise der Gegner so in unserer guten Phase und jetzt. Ein Gegner stellt sich hinten rein, ist mit dem Punkt sehr gut zufrieden und hofft irgendwie ein Tor zu machen und stellt sich dann weiter hinten rein. Das ist so, ist scheißegal, ob es Drochters ein Assel war, ist scheißegal, ob es Lohne war, ist scheißegal, ja gut, Lohne ist noch ein anderer Punkt, weil wie die verteidigt haben, das ist C-Jugend gewesen, also das ist vielleicht nochmal ein anderer Schnack so und auch sowas wie HSC oder so, das kannst du auch eigentlich rausrechnen, aber wo es dann halt noch halbwegs Qualität auf dem Platz, wo halbwegs auch Qualität auf dem Platz da war, weil irgendwann gibt sich so eine Mannschaft vielleicht auch auf. Doch, das ist ein Assel, ist ja halt, wie gesagt, bestes Beispiel. St. Pauli steht hinten drin, aber das ist halt auch so dieses, ja, Meppen kann halt nicht gegen die unten drin stehen. Ja, gut, weiß ich nicht. Gegen die oben stehen, haben wir uns auch schon gut schwer getan. Das liegt jetzt nicht, das ist so ein Pauschal-Ding, das unterschreibe ich einfach nicht mehr. Das ist Floskel, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Oder zu Hause läuft's, wenn es auswärts nicht läuft. Ja, gut, ist auch nicht mehr so richtig. Ich kann einfach nur sagen, es läuft, wenn wir die Tore jetzt einfach machen. Ist jetzt nicht die krasseste Weisheit. Ist auch so ein Ding, was du dir als Trainer wahrscheinlich nicht so, was du dir als Trainer anguckst und sagst, ja, was soll ich machen? Wie soll ich die aufstellen? Wenn der frei vorm Tor steht und der Ding nicht reinballert, was soll ich machen?
Ja, und nichtsdestotrotz muss ich jetzt aus purem Aberglauben heraus sagen, dass Torben Dieters auf jeden Fall an seiner Qualität noch ein bisschen arbeiten muss. Und das sage ich halt einzig, wie gesagt, einzig allein aus dem Aberglauben heraus. Nachdem ich letztes Mal absolute Absolution erteilt habe, war das jetzt also eine schwache Leistung, sage ich jetzt mal. Das tat mir dann persönlich halt auch noch weh, weil ich im Vorfeld auch noch gesagt habe, oh, sauber, hier Dieters spielt und Ben gesagt hat, oh, hier, guck mal, was ist denn bei dir los hier? So richtig, ich sage ja, du,
positiv.
Der hier jetzt, ich weiß das, der hat da richtig aufgeschlaut. Ich habe immer gesagt, der kann noch was kommen, aber ich wollte ihn auch pushen. Und dann bist du plötzlich zufrieden mit dem Mann, dann sagt er, der ist ja jetzt zufrieden, dann kann ich auf alten Teil. dann sage ich dir, nee.
Tom, das wissen wir auch, das Einzige, was der in seinem Leben so hört und was für ihn wichtig ist, ist dieser Podcast.
Ja, jetzt bist du wieder auf Beobachtungsplatz und ich glaube, der hört uns.
Ich find's auch übrigens, ich hoffe doch.
Ich hoffe, der hört uns.
Torben, liebe Grüße.
Ganz liebe Grüße, ja.
Ich
mach was, Junge.
Ich habe nämlich auch manchmal so das Gefühl, dann wird ja mal gesagt, ja, da muss früher gewechselt werden. Und warum hat er jetzt den Wessels nicht früher gebracht? Und
weil
so.
Ich hätte Engelmann eher gebracht, tatsächlich, dieses
warum,
Spiel. Aber
warum Spiel fängt Engelmann nicht vorher mal an und bla und blub? Ich denke mir immer so, das ist als Trainer fast noch das Gefährlichste, was du machen kannst. Weil alles, was er mal probiert hat, was Lukas Benjamin mal probiert hat, so zu ändern, ist ihm danach um die Ohren geflogen. Und hat, ja, wie kann man denn da an der Aufstellung rumforschen? Ja, wie kann man denn sowas machen? Der Trainer muss weg. Weil aktuell, wenn er nicht gewinnt, macht er alles falsch.
Ich guck noch mal kurz nach, aber das steht genau, warte hier. Auf Seite 2 der Jobbeschreibung steht genau, dass das auf jeden Fall passiert. Egal, welche Entscheidung du triffst, du wirst demontiert.
Ja, nee, ja, also wenn du Lukas Benjamin heißt, ja.
Ach, das haben andere auch schon. Also das
müssen sich andere auch schon anhören. Ich sag mal so, wenn es Adrian Alipur gewesen wäre, hätte der sich das nicht anhören müssen.
Aber Rico Schmidt zum Beispiel.
Rico
Schmidt hat genauso Pfeffer gekriegt. Stefan Kremer hat auch in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit so Pfeffer gekriegt. Ja, also das, Ernst Middendorf hätte solche Kommentare gar nicht zugelassen. Das müssen wir auch fair und ehrlich sagen.
Ja, genau, das stimmt.
Ja, Thorsten Frings, der hat nie ein gutes Wort gehört.
Ja, Christian Neidhardt hätte sich das auch erlaubt, aber gut, der hat sich das auch ein bisschen erarbeitet natürlich schon.
Ja,
ich finde es halt schwierig, weil ich will Lukas Benjamin jetzt nicht komplett rausnehmen, weil wir haben ihn auch häufig genug kritisiert, letzte Saison deutlich mehr als diese Saison.
Weil wir gesagt haben, bringt nichts.
Ja, du, 10 Spiele in Folge nicht gewonnen. Ich hätte nicht gedacht, dass er diese Saison auf dem Platz an der Seitenlinie steht. Ich finde aber schon, dass viele, viele Sachen besser geworden sind, mit das auch eher von ihm. Auch sowas wie dieses nach Rückstand jetzt wieder punkten.
Ja, das finde ich auch
ganz eigentlich,
gut, dass das funktioniert jetzt.
Genau, eigentlich haben wir auch die Auswärtsschwäche so ein bisschen mehr abgelegt. Ja, es mag sein, wenn man dann an die letzten Spiele denkt und auch Norderstedt und so, was dann halt nicht so funktioniert, aber halt auch so ein 6-0 gegen Bremen 2, ein 4-0 gegen Hamburg 2. Und auch von mir aus, ist mir egal, 2-1 gegen Norderstedt nehme ich auch mit rein und an die ersten Spiele erinnere ich mich schon gar nicht mehr, was da alles gut war oder nicht gut war. Aber das gilt es halt jetzt, gerade haben wir jetzt wirklich Lübeck und Oldenburg nacheinander?
Also die sind auf jeden Fall
Zeit. Haben wir auf jeden Fall zwei Auswärtsspiele. Das ist halt das, was mich ein bisschen irritiert. Aber es kann ganz gut hinkommen, weil ich glaube, eigentlich sollte.
Also nacheinander haben wir sie nicht. Wir sind am 15. Jetzt sind wir bei Lübeck. Altona, dann haben wir unser Altona-Spiel noch, genau. Altona. Aber wir haben halt also von den nächsten drei sind zwei halt.
Die armen Altonesen, die jetzt denken, auch hier und über uns redet hier gar keiner mehr.
Nee, aber ja, sorry, Altona. Ja,
Altona ist voll. Nee, stimmt, nicht vorletzter. Aber Altona ist auch unten drin, habe ich gehört.
Ja, genau. Eigentlich sind die gefährlichste Gegner.
Genau, ja, genau. Ja, Lübeck ist auch nicht so.
Na, ja, gegen Oldenburg haben wir noch alles gewonnen.
Von daher. Ja, genau. Ja, das ist ja auch so. Ne? Ja, Oldenburg steht ja zum Glück oben, das heißt, es ist ein Safe-Win. Was ich übrigens auch noch sagen wollte, was mich auch bei den letzten beiden Heimspielen auch, was mir da auch aufgefallen ist, Domröse, also so gern ich den Jungen ja mag, aber bitte diese Rückpässe sein lassen, direkt in den des Gegners Fuß. Das ist mir jetzt schon zweimal das aufgefallen, dass das irgendwie so ein Ding ist, was gerade er so ein bisschen auch macht. Also ich weiß gar nicht, wie das kommt so. Weil es ist ein echt passstarker Junge, ist ein schneller Junge und dann so irgendwelche völlig überflüssigen Rückpässe. Hm, ja gut. Also ich habe jetzt kein böses Wort dagelassen, als ich das im Stadion gesehen habe. Nur mal eben so nochmal eingeworfen. Aber es hat mich irritiert, sage ich jetzt mal.
Man muss halt sagen, seine Leistung befindet sich gerade im Domröschenschlaf.
Nee, das nicht. Ist auf jeden Fall zwischen Genie und Wahnsinn. Da fällt mir jetzt leider kein guter Spruch ein. Aber so
zwischen Genie und Wahnsinn.
Nee, gefällt mir nicht. Sowohl, also, er ist eigentlich auch so einer, der dann halt, das ist halt diese eine Wahnsinnsaktion, aber dann kommen halt wieder neun gute, um mal diese Floskel, die wir jetzt so, oder diese Metapher, die wir jetzt schon jetzt bei drei Spielern angewendet haben, nochmal komplett auf die Spitze zu treiben. Aber das ist mir noch so eingefallen, dass das auch so ein Ding ist bei ihm. Aber dann hat er natürlich auch, Drochtersen Assel dann auf der Linie rettet er so ein Ding weg, ey, das ist. Ist schon crazy. Hätte er auch wieder eine Vorlage gehabt, wenn Ulbricht den dann über den Torwart gespielt hätte. Und da wäre er auch wieder ein Held gewesen. Es ist, ja, bitter. Ja, ich habe irgendwie so ganz das Gefühl, so die Spiele haben wir überhaupt nicht richtig gut beschrieben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist irgendwie schon alles gesagt, oder?
Ja, ich finde auch. Also ich glaube, da müssen wir an unseren eigenen Anspruch nochmal eben arbeiten. Weil ich glaube, es geht ja auch letztendlich nicht darum, dass wir explizit abbilden, wie das Spiel gelaufen ist. Denn ich glaube, jeder, der uns hört, weiß, wie das Spiel gelaufen ist
am Ende des Tages. Ja, ich will aber trotzdem schon so ein bisschen Gedanken ja dazu lassen. Ich will nichts
überraschen. Aber das tun wir ja. Wir gehen
ja
darauf ein und sowas alles. Und wir gehen ja auch.
Aber ich habe das Gefühl, dass da vielleicht so ein paar wichtige Punkte nicht besprochen wurden von uns. Und das finde ich dann immer ein bisschen blöd. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist alles soweit gesagt.
Simon Engelmann, danke auf jeden Fall noch für den Punkt.
Zwei Punkte jetzt, theoretisch. Also wir hätten zwei Punkte weniger, wenn der alte Mann. Sprechelmeier war es gegen St. Pauli, fällt mir gerade so ein. Also hat er gar nichts Tor gemacht. Es war Luis Spreckelmeier in St. Pauli.
Also Simon Engelmann, danke für den Punkt.
Ja.
Ein Punkt. Ich bleibe bei meinem Satz. Den nehmen wir mit in froher Hoffnung, dass das gegen Lübeck.
Was glaubst du denn, was sich jetzt ändern muss, damit wir jetzt in Lübeck drei Punkte holen? Das Forum hat man gelesen, man muss einfach nur das und das machen, dann läuft es wieder.
Ja, und ich glaube, es gibt keine Antwort darauf. Weil ich glaube immer noch eigentlich, dass wir halt eine starke, wenn nicht die stärkste Mannschaft der Liga da stehen haben.
Vielleicht Ecken wären auch mal wieder was, woran man arbeiten könnte.
Standards, ja, insgesamt. Ja, also in erster Linie Ecken, glaube ich, tatsächlich
freistehend. Stadion stand, glaube ich, 11-0 Ecken, aber M hatte definitiv auch eine.
Das ist ja gut.
Es geht wieder nach unten, was so die Formkurve angeht, weil ich fand eigentlich die Ecken oder die Standards haben
sich auch verbessert. Aber insgesamt ja aber auch. Also weißt du, wir haben das vorhin angesprochen, dass wir gesagt haben, hier Formkurve geht da unten in der Verteidigung. Jetzt läuft es halt bei Ulbricht nicht, wobei das halt nicht auf die Form irgendwie zu schließen ist, weil ich glaube, der kämpft sich halt noch ganz gut übers Spiel. Der hat einfach ein bisschen, dem fehlt der Lucky
Punch. Was man bei Ulbricht aber auch fairerweise sagen muss, das ist auch einer, der ist halt auch mal im Mittelfeld unterwegs.
Genau, das sage ich
auch
mal.
Der kämpft halt genau. Das ist vielleicht der Mann, was du vorhin meintest mit der Offensive, meiner Defensive. Das ist Ulbricht.
Ja.
Ja, das stimmt.
Ja, also der gefällt mir auch richtig gut. Also da habe ich auch, irgendjemand hat mir das auch noch gesagt, naja, der wartet ja auch sehr viel auf den Ball. Ich so, bitte was? Können wir da mal eben drüber reden? Ja. Und dann ging es auf Marek Jansen. Ja, nee, Marek Jansen, der stand ja eh nur vorne. Und dann habe ich den Namen Richie Sukutapasu gesagt und habe gesagt, wenn ihr jemanden wollt, der halt nur vor dem Tor steht, auf den Ball wartet, dann ist das halt die
Grand like Person. Wer noch RSP kennt.
Ja, genau, wer ihn noch kennt. Trotzdem guter Mann Richie gewesen. Ja, ja, ich auch. Ich habe ihn geliebt. Aber Marek hatte tatsächlich auch schon immer diese Vorwürfe und ich habe gesagt, Leute, der hat sich immer schon den Ball erkämpft, das ist überhaupt gar nicht seine Aufgabe gewesen und Ulbricht, genau wie du gesagt hast, also zur Not köpft er den Ball auch noch in der Verteidigung raus, wenn Pünn nicht da ist, ne? Das ist schon ein Hammer-Typ Und umso bitterer ist das halt auch, dass er, glaube ich, tief innerlich bei sich selbst auch weiß, ich erfülle gerade meinen Job halt nicht, indem ich das Ding nicht in den letzten Zentimeter in der Tor reinkriege. Und da wächst der Frust. Und genau das ist das Problem. Je höher der Frust, desto wahrscheinlicher ist es, dass er das Tor nicht trifft.
Eine Sache wollte ich noch sagen. Da fällt mir noch was ein. Das hätte ich mich jetzt was geärgert. Das
fällt dir ein.
Ja, das hätte mich geärgert, wenn ich es vergessen hätte. Niklas Wessels, vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Aber auf jeden Fall jetzt so langsam mal wieder ein Kandidat für Startelf-Einsatz. Hat sich ja beim Kickers-Spiel, ich weiß gar nicht, ob bei dem Spiel war, wo er sich verletzt hatte, auf jeden Fall da hat er das Tor gemacht und war danach irgendwie länger raus. Kann sein, dass es auch ein Spiel danach gewesen war, dass aber Altona auch schon noch auch dabei gewesen ist und dann irgendwann raus war. Aber zeigt sich auch, und da kann ich dann auch, da muss man dann einfach auch ein bisschen Vertrauen haben, wenn der jetzt nicht von Anfang an startet, liegt das nicht daran, dass die Qualität nicht da ist, dann liegt das halt einfach daran, wenn du 8 Wochen oder 10 Wochen oder weiß ich nicht, wie viel lange raus bist, brauchst du ungefähr die Hälfte der Zeit, habe ich mal irgendwo gelesen, um mal wieder so ein bisschen rein, also so quasi auf bei 100% zu sein. Nur weil der jetzt schon seit ein paar Wochen fit ist und mittrainiert und voll mittrainiert, heißt das nicht, dass der 90 Minuten lang 15 Kilometer hoch und runter rennen kann. Ja. Deswegen, da ist dann halt auch mal so ein Joker-Wessels vielleicht auch mal Ding. Hat einen überragenden Pass gespielt, der dazu nichts wurde. Hat einen sehr, sehr schlechten Torschuss abgegeben, der nicht zu nichts wurde. Wurde dann im Strafraum von 2 Leuten umgestoßen, was dann zu nichts wurde. Ja, aber ehrlicherweise muss man auch sagen, um den Schiedsrichter oder Schiedsrichterassistent da auch halbwegs in Schutz zu nehmen, bisschen weniger theatralisch wäre da hilfreich gewesen. Also der ist ja wirklich, also weiß ich nicht, wie er da abgehoben ist.
Kann ich in dem Augenblick ihm auch nicht vorwerfen, weil bei den Ämtern hat das funktioniert mit der Theatralik.
Ja, auch wieder
das mal. Muss man auch mal auch wieder sagen. Mal. Ne? Da ja, hat man es durchgehen lassen, da hat man gesagt, also ich erinnere mich da an die eine Aktion tatsächlich bei uns im Strafraum. Ich weiß gar nicht, wer den Ball da halt sich geholt hat. Es war auch nur geholt, weder abgegrätscht noch sowas alles. Aber der M da hat halt gesehen, dass er auf unseren Mann draufläuft. Und schon 2 Schritte vorher hat er angefangen zu schreien. Und fiel dann zu Boden, wo ich gedacht habe, ja, Alter, alles klar. Aber zum Glück gab es den Pfiff. Dann war es in der Nähe des Strafraums. Im Strafraum kann es ja nicht gewesen sein, es war in der Nähe des Strafraums.
Aber trotzdem. Ja. Dann sind wir jetzt etwas, weiß ich nicht, frohen Mutes. Vielleicht nochmal das mit Niki, vielleicht nochmal so ein kleiner Positivpunkt aus diesem Spiel rausgenommen. Vielleicht, wenn er nicht von Anfang an spielt, für eine Halbzeit oder so, vielleicht mal eine Zeit. Oder ist er wieder da? Ich weiß auch nicht, Senga, wenn er wieder fit ist, dann darf er auch wieder gerne reinrotieren. Vielleicht
braucht das doppelt gut, weil dann.
Ja, ich glaube, dann sind die Aufgaben.
Kopfhörer auf der Tribüne.
Vielleicht gibt es auch klarere Anweisungen im Spiel. Nicht, dass Adi jetzt gibt oder so, aber ich glaube. Wenn du ein 4-2-3-1 spielst, hat jeder so ein bisschen klarere Aufgaben. Wenn du ein 4-1-4-1 spielst mit 4 Leuten quasi oben oder ein 4-3-3 oder so, ist das ein bisschen schwieriger, dann zu sagen, hier, was mache ich denn mit Wensing und Detas, die eigentlich nicht für Außenaufgaben oder beide im Mittelfeld eingeplant sind. Du brauchst dann halt einen, der sagt, okay, der muss mal da offensiver gehen. Gut. Wahrscheinlich, wenn wir das Spiel gewonnen hätten, würde ich da nicht drüber reden, dann hätte das alles wunderbar funktioniert, auch wenn die wahrscheinlich das gleiche Spiel gemacht hätten. Da ist das halt wieder so ein bisschen unfair, aber ja, das ist dann halt auch bitter. Auch Wensing habe ich auch, als er ausgewechselt wurde, gedacht, weiß ich nicht, Wensing eigentlich so für den Pass ist er noch eigentlich noch gut, aber vielleicht ist er auf, vielleicht war es nicht sein Spiel, ein bisschen Pech gehabt und alles und so. Ja, naja.
Ja.
Lübeck wird ein harter Ground.
Drei Punkte
müssen, die Ultras haben einen Sonderbus organisiert. Nee, keine Ahnung, aber es gibt, man konnte sich anmelden. Vielleicht kann man es immer noch, wenn man auf Szene-Mappen mal geht. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Kann man da, oder wurde eine Bustour organisiert? Wie gesagt, falls da noch was geht, dann vielleicht mal bei Szene-Mappen gucken oder wo auch immer. Vielleicht mal die Ultras ansprechen. Dann kann man da noch mit. Letztes Jahr war es ja ein Sonderzug, der organisiert wurde, was auch sehr, sehr cool war. Da war ich auch mit, jetzt werde ich nicht dabei sein, leider. Und dann ist Altona das nächste Heimspiel. Wenn man da mit 6 Punkten rausgeht und dann nach Oldenburg fährt, gut, da ist ein Punkt dann trotzdem zu wenig. Also du hast ja gesagt, 4 Punkte aus diesen beiden Spielen. Wenn der eine Punkt in Lübeck durch Lübeck passiert und die 3 Punkte dann in Oldenburg geholt werden, stimme ich zu. Sonst sind die 4 Punkte wahrscheinlich dann im Endeffekt weniger wert. Aber eigentlich musst du jetzt auch so langsam mal nach, du hast jetzt Punkte liegen lassen, die unnötig waren. Emden ist immer ein besonderes Spiel. Es war eigentlich auch ein ganz cooles Derby, auch wenn ich von der Stimmung im Stadion doch ein bisschen nicht so ganz angetan war, außer als dann so die ganzen Wechselgesänge gegangen wurden und scheiß Oldenburg und sowas. Das hat Spaß gemacht. Aber insgesamt, weiß ich nicht, fühlte sich das irgendwie nicht so richtig an.
Ich möchte da eben dann auch zusagen Spiel. Noch, das ist scheißegal, auf wie viele Punkte geholt werden. Also ist es nicht in der Abrechnung. Aber gegen Oldenburg musst du den Sieg holen.
Psychologisch auch.
psychologisch und alleine, dass du zumindest am Ende der Saison dir nicht den Vorwurf machen kannst, du hast gegen denjenigen, der aufsteigt, die Punkte liegen lassen.
Genau. Du darfst nur gegen Oldenburg 2 Spiele verlieren, wenn du aufsteigst.
So. Oh, sehr gut. Das ist die sehr gute Weisheit des Tages. Besser wird sich mehr. Ich würde sagen, dann machen wir da Dinge dicht.
Ja.
Schön, dass ihr zugehört habt. Und hoffentlich habt ihr auch die Passefa-Geschichte gemocht.
Ja. Falls ich mache auch noch mal kurz Werbeblock. Wenn ihr noch die Sanfrecce-Hiroshima-Story hören wollt, gerne einen Kommentar da lassen. Dann habe ich noch mal einen Monolog nächste Folge.
Sauber.
Also Groundhopping Japan.
Alles klar. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.